Okay, wir sind im Matthäus 26. Und wir haben letzte Woche aufgehört in Vers 13. Das blaue Band. Ja, ich dachte, es passt perfekt, aber naja, kam ein bisschen zu früh. Gute Ostervorbereitung. Ja, wir haben gesehen, dass die Maria den Jesus gesalbt hat mit ihrem kostbaren Öl. Ne? So, um ihn für sein Begräbnis vorzubereiten. Wir sehen auch später dann im Evangelium, dass die Maria nicht mit dabei ist, wo Martha und die andere Maria oder wer auch immer so hingeht zum Grab, um ihn zu salben und dann denkt so, Jesus ist weg. Ne? Sie hat es schon gemacht. Wir haben gesehen, dass bei sie sich einfach Jesus hingibt und ihn so sehr liebt. Ne? Und ihn segnen will damit, so, dass sie, weil sie ihre Haare dann, seine Füße mit ihren Haaren abtrocknet, so dass das Öl, das hängt in ihren Haaren, das hängt an ihrem Körper, das hängt in Jesus, das hängt in diesem Raum, haben wir gesehen, Johannes beschreibt so schön, und dieser liebliche Duft, der fasst den ganzen Raum, ne? Dieser Wohlgeruch, so. Und da, wo Jesus war, jetzt ist der Moment da, wo der Tag kommt heute, so, wo Jesus gekreuzigt wird, ne? So. Weißt du, und trotzdem, selbst am Kreuz hängt er da und riecht nach ihrer Liebesgabe. Ja? Das ist der Wahnsinn. So. Und er riecht die Liebe zu ihm. Ja? Und das ist wahre Lobpreis und das ist wahre Anbetung. So. Zu seinen Füßen zu sein und sich selbst hinzugeben. In Gemeinschaft und in Liebe. Ja? Und die ist so verliebt in ihren Jesus. So. Und das ist für mich einfach ein Anreiz ist, genau diese Hingabe zu haben. Und diese Leidenschaft für meinen Herrn. Ja? In Vers 13 nochmal, in Matthäus 26, sagt Jesus: Wahrlich, ich sag euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. So, es bleibt dieser Wohlgeruch, dieser Lobpreis, dieser Dienst an Jesus, diese Hingabe, die bleibt in der ganzen Welt, auch nach Jesus' Auferstehung. Ne? So, und auch jetzt, letzte Woche konnte ich diesen Wohlgeruch von ihr noch riechen hier. So, und wir brauchen das auch so. Wir brauchen diese Salbung mit dem Geist. Wir müssen uns gegenseitig salben. Ja? Und in diesem Fläschchen war ja Öl zum Riechen. Und wir sind diese Gefäße, sagt Jesus. Und wir müssen zerbrochen werden, damit der Geist wirken kann. Ja? Wir können nicht groß sein und groß tun und so, ja, ich bin der ich bin. Haha, toller Christ, bla, so. Da kann der Geist nicht wirken, wir sind einfach zu hart. Ne? Wir müssen zerbrochen werden. So, wir müssen erkennen, dass wir schwach sind. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen, dass er alles in allem ist, der alles in allem macht. So, und dass wir nichts leisten können von uns aus. Sonst wäre Jesus hätte nicht kommen müssen. Und wer zerbrochenen Geist ist, so, der wird gepflegt von Gott. Ne? So, wer sich demütigt, der wird erhöht werden. So. Also wir brauchen diese Demut, dieses demütige Herz wie die Maria. Die Jünger waren da, die Pharisäer haben durchgeguckt, so, ne, und sie haben die Frau gerichtet. Weil sie zerbrochen zu Jesus Füßen war und ihn geküsst hat. Ne. So. Was hätte man nicht alles machen können? Ne, dieses physische Denken. Man hätte das verkaufen können, den Arm geben können. So, ne, und du kippst es einfach aus und verschwendest das. Und sind wir nicht auch oft so, dass wir mehr auf das Physische achten, bis der Geist uns wieder rüttelt und sagt so, hey, worum geht's denn eigentlich wirklich in der Gemeinschaft? Worum geht's denn wirklich in unserem Dienst, in unserem Leben? Geht's um die Dinge, die da sind? So, oder geht's um den Geist, dass er wirkt? Ja, so. Ich habe mal gehört von einer Gemeinde, die saßen auf Bananenkissen. So, und das ist eine tolle Gemeinschaft, in der wäre ich gern gewesen. Die waren lebendig, die waren zufrieden, die wussten, worum es geht. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie die Jünger dastehen, groß und erhaben und denken, das Physische wäre das Wichtige hier. Nee, die Anbetung ist es und die Hingabe. worum es für wirklich wichtig ist und was wirklich in den Mund kommen muss. Und wenn das stimmt, dann ist alles andere perfekt. Selbst wenn man nur Bananenkisten haben. Oder nur ein Hemd. So. Aber da war einer in der Truppe und dem hat das überhaupt nicht gefallen. Der hat das nicht verstanden. Das war der Kassenwart von Jesus. Der das Finanzielle in der Tasche hatte und gesagt hat, so und so viel Geld haben wir noch in der Kasse, so und so viel können wir kaufen, das und das können wir machen und so weiter. Ne? So, der Judas. Ne? Und Jesus hat ihn auch erwählt, ne? In seinen Club zu kommen, zu seinen Jüngern zu werden. Und der hat Jesus beobachtet und der hat Jesus nachgefolgt. Der hat die Wunder gesehen, die Liebe, seine Worte gehört. Aber der Geist war nicht in ihm, ne? Sondern ein anderer Geist war in ihm. So, und Judas wollte an Jesus Geld verdienen. Ne? Und heute werden wir uns Judas angucken. Ich glaube, also es steht da, dass er angefangen hat im Johannesevangelium, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, Johannes 12, dass er dann angefangen hat, sich zu beschweren, ne, und die Jünger aufgeheizt hat und gesagt hat, so, na, das hätten wir doch den Arm geben können, hätten wir verkaufen können, hätten wir wenigstens Geld gehabt, ne, was Gutes tun können. So, ne, und mit dem Herzen, mit der Einstellung, und dass Jesus gesagt, nee, das war komplett richtig, die Arme habt ihr immer, ne, mich nicht. So, dass Judas so sauer, ne, dass er jetzt beschließt, okay, das war's mit Jesus. Ne? Vers 14. Da ging einer der Zwölf namens Judas Ischariot hin zu den obersten Priestern und sprach, okay, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn, Jesus, euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. War ein guter Preis für einen Sklaven. Ne? So. Und von da an suchte er, also Judas, eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Jesus hat verkündigt, ich werde mein Königsreich aufbauen. Ne? Judas hat sich schon als Finanzminister gesehen, weltweit. Jesus wird die Römer vertreiben. So, ne? Und ich habe mehr Geld und mehr Geld und mehr Macht, ne? Und Einfluss. Ne? Wir lesen auch im Evangelium, dass er Jesus und die Jünger immer beklaut hat. Ne? Immer mal was für sich aus der Kasse rausgenommen hat. So, ne? Und es ist halt nicht weiter aufgefallen, weil er nun mal der war, der Überblick hatte über das Geld. Ne? Und dann kommt Jesus hier und macht nicht seine Träume wahr. Ne? Und wir kennen das doch, oder? So, es gibt so viele, die im Namen Jesus mit Jesus zusammen sind, um Geld zu verdienen. Ne? So, um reich zu werden an Jesus. So. Aber ich muss auch aufpassen, weil auch ich mich da ein bisschen wiedererkenne. Ne? So, weil wie Petrus werden wir heute sehen, wo Jesus sagt, du verleugnest mich. Und er so, nö, ich bin Petrus, ich werde sogar für dich in den Tod gehen. Ne? So. Und eine Stunde später, okay, Jesus, kenne ich nicht, weiß nicht, wer das ist. Nee, ich war mit dem noch nicht zusammen. Nee. Ich bin nur hier, um zu beobachten, was mit dem passiert. Ne? Das sind, haben wir einen Preis? Und daran muss man, glaube ich, mal in Demut nachdenken. So, hätte ich einen Preis, wo ich Jesus verraten, verkaufen würde, meinen Glauben verkaufen würde, wenn es im Job nicht läuft, wenn ich die Träume mir nicht erfüllt würden. So, und wenn ich das und das aufgeben müsste, wäre es mir das dann wert, dass ich ein Leben mit Jesus verleugne und mich von ihm abwende? Und das ist immer so leicht gesagt, aber wenn ich beobachte, das passiert so schnell. Ne? So schnell. Und so oft habe ich das schon gemacht. Im Kleinen. Ne? Aber ich habe mich immer wieder umgedreht, als Gott mir das gezeigt hat und dann ging es weiter mit ihm. Ne? Aber so oft, dass man sagt, so ein nee, da folge ich dir nicht nach. Und ich gehe meinen eigenen Weg. Und wer das nicht kennt, der ist geistlich noch nicht reif genug. Der sollte beten, dass Gott ihm dahin führt, damit er es erkennt. So, ne? So, ja, die Dinge der Welt, die locken. Ne? Und auch unser Fleisch, das lockt. Ne? Und auch unsere Träume und unsere Wünsche und unsere Visionen für unser Leben, die locken. Ne? So. Aber wir wissen, dass die Jesus nachfolgen, geführt werden. Ne? Und sie folgen ja nicht blind, sondern sie folgen jemandem, der sie leitet in die richtige Richtung, und zwar nach Hause. Ne? So, und da wird es uns gut gehen. Aber Judas hat sich entschieden, so wie wir uns alle entscheiden können, für oder gegen Gott. Ne? Und Judas hat sich entschieden für sich. Und hat sich entschieden gegen Gott. Und dann Jesus seine Liebe. Vers 17. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da traten die Jünger nun zu Jesus und sprachen zu ihm, Ja, wo willst du, dass wir das Passahmahl zu essen bereiten? Und er sprach, ja, geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passah halten. Und die Jünger machten es, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passah. Und das ist cool in Lukas. Ich lese alles vor heute. Wer nicht will, der muss jetzt nicht unbedingt alles aufschlagen. In Lukas 22 für die, die wollen. Vers 7. Vielleicht noch was ganz Interessantes. Lies mal Vers 1. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nannte, ne, wo die Lämmer geschlachtet wurden, als Zeichen dafür, dass Jesus, das Lamm Gottes, unsere Sünden wegnimmt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen konnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und er besprach mit den obersten Priestern und Hauptleuten und so weiter. Vers 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passah schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passah, damit wir essen können. Sie aber sprachen zu ihm, ja, wo willst du denn, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hingeht, und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Und sie gingen hin, sie fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passah. Gott weiß alles. Und Jesus hat es im Voraus schon gesehen, ne? Hat schon gesehen, die Polster, ganz gemütlich, den Mann, was er tut, wie er trägt, ne? Und genauso ist es auch für uns. Ich meine, wir gehen, auch wenn es uns jetzt nicht so klar ist, auch wir gehen den gleichen Weg, den Jesus geht. Wir sind auf ihn und wir folgen ihm nach, ne? Und wir müssen manchmal leiden und manchmal nicht, so ein, ne, aber auch wer ausgerichtet ist auf den Vater und ihm fragt und sagt so, dein Wille. So ein, bereit mich vor dafür. Bereit mich vor für heute. Bereit mich vor für morgen. So ein, der wird geführt sein. Der wird auch wissen, im Grunde, was wichtig ist, was passiert. Und sie sehen das. Und der Mann, der weiß auch schon Bescheid. Ja. Scheint ein Jünger von Jesus zu sein. So ein, und er gibt ihnen den besten Raum. Ja. So ein. Und wir müssen heute durch drei Evangelien immer mal hin und her lesen, weil bei Matthäus hat es halt sehr kurz gehalten. So, ne, die Details fehlen, das ging halt mehr nur, damit die Juden sehen, das ist der Messias. Ne? So, aber Johannes zum Beispiel hat Jesus aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt, oder Lukas. Also lesen wir weiter. Matthäus 26, Vers 20. Als es nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch, und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sag euch, einer von euch wird mich verraten. Oder wurden sie sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen: Herr, doch nicht ich? Er antwortete aber und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm: Ja, du hast es gesagt. Und im Lukas steht noch ein bisschen mehr. Lukas 22, Vers 14 lesen wir weiter. Und als die Stunde kam, da setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen: Oh, mich hat so herzlich verlangt, dieses Passah mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sag euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch und er dankte und er sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sag euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Die, die gern Alkohol trinken, nehmen den Vers immer und freuen sich dann und sagen: Siehst du, Jesus wird mit uns ihn trinken, wenn wir im Himmel sind. So. Jesus weiß ja genau, was los ist. Und wir müssen uns das vorstellen, das sind die letzten Stunden von Jesus als Mensch. Und du sitzt da und du hast dich bewusst, ne, dass die ganze Stadt ist in Aufregung. Der ganze Tag schon, da werden, also von dem Abend an dann, ne, bei den Juden geht von Abend zu Abend der Tag so, ne, und hier fängt diese Passatag an, wo 250.000 Lämmer über den ganzen Tag verteilt geschlachtet werden. Die Priester sind voll Blut, die Stadt ist voller Blut, überall riecht es danach, ne? Du hörst die Lämmer, du ist einfach tot. Zu riechen, tot zu sehen überall. So, wegen der Sünde, wegen unserer Sünde. Du siehst die Menschen, wie sie weinen, weil sie sich gerade wenigstens einmal im Jahr anscheinend wieder bewusst sind, so, wegen meiner Schuld, wegen meiner Hartherzigkeit, so, muss jetzt was Unschuldiges sterben. Ne? So, das und das ist Jesus und er feiert auch dieses Passa. Ne? Aber er sitzt hier und sagt so, ja, ich bin dieses Lamm. Ich bin das Lamm, warum alle Lämmer bis jetzt sterben mussten. Ne? So, und er sagt so, und heute werde ich geschlachtet. So wie die all ganzen Lämmer geschlachtet werden, so werde auch ich geschlachtet. Und seine Jünger, du musst dir das vorstellen, die waren 3 Jahre intensiv mit ihm zusammen. 3 Jahre diesem Freunde geworden. Die haben so viel gesehen, so viel Hoffnung gehabt, wurden so viel ermahnt, haben sich so verliebt in ihren Meister und an dem Abend sitzt Jesus da und ihnen ist bewusst, all das wird jetzt erstmal, wird anders werden. Sobald wir diesen Raum verlassen, das ist das letzte Mal, dass wir alle so jetzt zusammensitzen. Ne? So ein Judas wird seinen Weg gehen und sein Ding machen. So und die anderen werden mich verleugnen, werden verstreut werden erstmal, bis ich sie wieder sammle. Ne? So ein ich werde jetzt leiden und geschlachtet werden und erstmal für kurze Zeit weg sein. Ne? All das wird sich ab jetzt ändern. Ne? Und er sitzt da und genießt halt mit seinen Jüngern nochmal die letzten Minuten in dieser Ruhe. Ne? Und da ist Ruhe und Frieden. Obwohl er sagt, einer wird mich verraten hier, ne, und verkaufen, ist trotzdem diese Liebe und diese Ruhe da. Ne? So, und er taucht mit seinem Feind nochmals essen und feiert das Passa. Die letzte Chance für Judas, nochmal umzukehren. Aber wie wir gesehen haben, Judas ist dem Satan schon verfallen. Ne? So, und es kann nur ein Geist in uns wohnen. Ne? Entweder Gottes oder ja, Satans. Ne? Die zwei können nie eine WG eingehen. Funktioniert nicht. Matthäus 26, Vers 26. Als sie nun aßen, da nahm Jesus das Brot und er sprach den Segen. Er brach es und gab es den Jüngern. Das war zum Passa normal. Du hast halt das Brot gebrochen und jeder hat gegessen, ne, so den Wein getrunken, so als Bild dafür, für dieses unschuldige Blut, das da vergossen wird, ne, von den Lämmern, so für dieses Leben, was da, was genommen wird, ne, für die eigene Schuld, ne, und du hast es zusammen, hast du dann dein Passa, dein Lamm geschlachtet, ne, und hast es dann auch zusammen gegessen, später dann, ging ja nicht nur ein Tag das Passa, so, ne, und da ist nur Jesus, ne, und er weiß, das ist er, ne. Und er bricht das Brot und alle wissen genau, warum das Brot gebrochen wird und der Wein getrunken werden muss, ne. Und dann sagt Jesus, und er nahm den Kelch, Vers 27, und dankte. Jesus nimmt den Kelch und er dankt. Ne. So ein Danke, dass ich benutzt werden kann. Danke, dass mein Blut jetzt ist. Ne. So danke, dass ich sterben darf für die anderen. So. Er nahm den Kelch, dankte. Und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und Matthäus geht es dann weiter mit der Verleugnung von Petrus. Ja. Und deswegen machen wir mal Lukas auf, weil da fehlt ein wichtiger Teil, den Matthäus jetzt für sich, war das jetzt nicht so wichtig für seine Predigt, aber für meinen ist das schon, deswegen Lukas 22. Jesus sagt, das ist mein Blut, das vergossen werden muss, damit die Sünden vergeben werden. Und seine Jünger hören das und seine Jünger sehen das und Er sagt zu ihnen, ich werde gleich sterben, ne? Aber das muss sein, das ist für euch und für alle anderen, die kommen. Ne? Und dann kommt auch wieder dieses Fleisch, ne? In Vers 21 Lesung. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe diesem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber, ihr sollt doch nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Das vertrete Bild zur Welt, ne? Und leider auch zu vielen Sachen, die auch Christen getan haben, ne? Jesus sagt, ihr seid meine Jünger und guckt, ich bin der Größte, ich sitze am Tisch, ich bin der Herr, weil ich euch gemacht habe. So, und ihr seid die Diener dann natürlicherweise. Ne? So, und also bin ich größer. Aber bei mir, in meinem Reich gilt, der Größere muss kleiner werden. Und je größer du bist, desto kleiner musst du sein. Ne? So, und das verstehen die nicht und das verstehe ich ja noch nicht mal. Ne? So, das heißt, der am meisten Autorität hat und Verantwortung in der Gemeinde oder wo auch immer, wenn er Jesus nachfolgt, muss er der sein, der dann am meisten dient und am kleinsten ist. Mit der Autorität, mit der Verantwortung, die er von Gott gekriegt hat, aber trotzdem in der Nachfolge muss er allen dienen. Und so sagt Jesus auch, dass in der Ehe so, dass wir Männer verpflichtet sind, unsere Frauen so zu lieben, wie er die Gemeinde liebt. Das heißt, dass ich, wenn ich Verantwortung habe und Autorität für die Ehe, natürlich dann auch kleiner sein muss als meine Frau. Ne? Das heißt nicht, dass sie mich unterjochen darf, sondern aber das bedeutet, dass ich sie lieben soll mit der Liebe, die es gemacht hat. Ne? Dass ich mein Leben aufgebe für sie. Ne? Und so auch in der Gemeinde. Also wer groß sein will, der muss lernen, klein zu werden. Und Jesus sagt, ihr guckt, ich bin der Kleinste. Und die Jünger sitzen da und Jesus sagt, ich werde für euch sterben, damit eure Sünden vergeben sind. Und sie sitzen da, oh ja, dann kommst du da bald wieder. Ne? So, und wer wird denn dann zu deiner Rechten sitzen? Ne? So, wer wird denn hier am Größten sein? Wer wird denn der Chef von uns Zwölfen sein? Ne? Und ich kann das verstehen, ne? Weil wir Menschen, wir lieben es, wichtig zu sein. Wäre das nicht so, da hätte Jesus auch nicht kommen müssen. Ich möchte sein wie Gott. Jesus sagt so, nee, guck mal, wie ich unter euch wandle. Guck mal, wie ich bei euch sitze. Ich bin der König der Könige, aber guckt doch mein Herz an und lernt von mir. Vers 28, nochmal in Lukas 22. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meiner Anfechtung. Ist das nicht schön? Ne? All die Anfechtung, die Jesus hatte, die hatte er. Ne? So, die Jünger mussten in den 3 Jahren nicht viel tragen an der Anfechtung. Alles hat sich konzentriert auf Jesus. Die Jünger waren dabei und die waren beschützt. Die mussten nie sich Sorgen machen, sodass sie gesteinigt werden gerade. Die Pharisäer wollten immer nur Jesus. Die Römer wollten nur Jesus. So ein Jesus, Jesus. Es war seine Anfechtung. Und genauso ist es bei uns doch jetzt auch. Er sagt, ich habe euch frei gemacht. All eure Sorgen, eure Mühen, eure Laster werft auf mich, weil ich bin ja besorgt für euch. Ich trage es. So, ich bin der, der euch ein Schild des Glaubens gegeben hat. Ich bin der Glaube. Ne? So, ich bin der, der eure Anfechtung trägt und euren Druck. Aber ihr müsst mir vertrauen. Und wenn wir das machen, dann gehen wir in einem Frieden, in einer Ruhe durch unser Leben, die unserem Verstand übersteigt, sagt Paulus. Ne? Und es ist doch so. Entweder lassen wir zu, dass er unsere Anfechtung trägt und auch unsere Versuchung, dann haben wir Sieg. Wir haben Frieden. Ja. Oder wir lassen ihn heraus und machen es halt in seinem Namen, aber trotzdem in unserer Kraft. So, dann haben wir keinen Frieden, sondern Angst und Sorgen. Ne? Und müssen uns der Versuchung hingeben und fallen in Sünde. Er trägt immer noch alles. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben. Das ist eben, wir müssen harren immer noch auf unseren Herrn. Ne? Jeden Tag. Das ist unser Kreuz. Das ist unser Selbstverleugnen, dass wir auf ihn vertrauen und ihm folgen, an ihm festhalten, welche bei mir ausgeharrt haben in meiner Anfechtung. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Wie es sagt, so meine Autorität, meine Macht lege ich auf euch. Und so wie ich König bin und richte, so werdet ihr Leiter sein und richten. Und das muss uns klar sein, dass wir stellvertretend für Christus jetzt da sind. Wir haben Autorität bekommen und wir haben einen Plan bekommen und wir sind nicht unwichtig, wir sind nicht klein, wir sind nicht dumm genug oder zu schwach. Nee, wir sind berufen und auserwählt und wir haben diese Autorität, weil der Geist die ausübt. Und entweder strecke ich mich danach aus und sage, ja, in dieser Autorität möchte ich leben und ich möchte dienen und ich möchte lieben, was mein Gesetz ist von Gott. Oder ich verlasse die Autorität, weil ich zu stolz bin, anzuerkennen, dass ich die Berufung dafür habe. Und das ist Stolz. Ich kenne mich, wenn ich mich selbst verdamme. Ne? So dieses, ach, ich kann nicht benutzt werden. Ach, ich kann Gott nicht mehr hören. So, und ach, ich bin einfach Sünder. Und ach, mein Herz, immer wieder tue ich das Gleiche. Ne? So, aber das ist Gott, die Autorität abzusprechen. Und das ist auch Jesus, sein Werk zunichte zu machen. Das ist zu verleugnen, dass er in einem wohnt und wir ein Werkzeug sind. In meiner Perspektive wäre ich Jesus, dann würde das stimmen. Ne? Würde ich glauben, dass ich jetzt Jesus bin, dann würde ich recht haben. Und dann müsste ich mich selbst verdammen. Dann müsste ich sagen, ich bin zu schwach und ich bin Sünder und ich schaff's nicht. Und immer wieder tue ich das Gleiche. So ein Gott kann nicht mehr mit mir reden, nicht mehr mit mir zusammen sein. Aber wir sind ja nicht Christus, sondern wir sind das Werkzeug für Christus. Wir sind sein Tempel. Wir sind eine neue Geburt. Ne? Und er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Leben, er ist unser Weg, er ist unsere Kraft, er ist unsere Weisheit. Er ist der alles geplant hat, er ist der alles vorbereitet. Jeden Tag, jeden Schritt, den wir gehen. Und wenn ich das akzeptieren kann, dann kann ich auch akzeptieren, dass trotz, dass ich bin, wie ich bin, so ist Jesus meine Stärke und meine Gerechtigkeit. Und ich werde rausgehen, jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich schwach werde und hinfall, dann stehe ich auf. Und ich klopfe mich ab und ich beheule mich nicht selbst, sondern ich gucke wieder mit Glauben und mit Zuversicht auf meinen Herrn und gehe weiter mit seiner Autorität. Und das ist eine Herzensfrage. Ne? Was Jesus hier sagt, ist, wenn du groß sein willst, dann konzentriere dich nicht darauf, wie du aussiehst. Ob du viel Einfluss hast im Reich Gottes oder in der Gemeinde, ob du viel zu sagen hast und viel Macht hast. Ne? Dann konzentriere dich nicht darauf, ob du heilig genug aussiehst und bist für dich und für andere. Ne? Sondern werd klein und werd demütig und werd ehrlich und nimm deine Maske ab und erkenne, dass du überhaupt nicht würdig bist, mir nachzufolgen. Und trotzdem habe ich dich würdig gemacht, weil ich für dich gestorben bin. Wir sind würdig. Wir müssen einander lieben und zwar mit all dem, was er uns gibt. Und dann geht es hier weiter mit Jesus sein Reden mit Petrus, das er jetzt verleugnet. Ne? Aber eine Sache fehlt da noch. Und das steht in Johannes 13. Johannes 13, Vers 2. Lies mal Vers 1. Bei Johannes ist echt mein Lieblingsevangelium. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis an das Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischarot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war, und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und er fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Das war damals so, beim Essen brauchst du saubere Füße. Ne? Durfst du Schuhe nicht anziehen, die mussten ausgezogen werden, das war halt so. Ne? Und da gab es Sklaven, so Leute, die für Geld halt gedient haben und die Füße gewaschen haben und so weiter. Ne? Das durfte nie der Gastgeber machen und das durfte auch nie die Gäste machen, die eingeladen waren, sondern das Haus hatte Sklaven und Punkt, die haben das gemacht. Und für die war das auch nicht schlimm oder demütigend, weil die waren halt Sklaven. Die waren okay damit. So wie ich Sklave war für mein Dentallabor. Ne? So, Arbeitnehmer. Machst, was der Chef sagt, hast nichts zu sagen, Punkt. Und kriegst dafür, wenn du Glück hast, Geld. So, ne? So, das sind. Aber jetzt ist Jesus da und er steht auf und da wurde immer zum Passa eine, und auch so eine Schüssel vorbereitet, da war Wasser drin und ein Tuch und die Sklaven hatten halt immer eine Schürze an. Da hat man gleich gesehen, da ist der Laufbursche gekommen. So, ne? Und Jesus steht auf, ne? Und die Jünger streiten sich, wer der Größte ist und Jesus sagt, der Größte ist der Kleinste. So, den ich hier als größtes berufe, der muss von mir jetzt auch hören, so dass du dann der Kleinste werden musst. Ansonsten bist du nicht gut genug, Autorität zu üben. So. Und die kämpfen da immer noch, ne? Und Jesus steht auf, ganz ruhig, und er läuft zu diesem Waschbecken und er nimmt die Schürze, die für die Sklaven, und er zieht sich die Schürze an. Und die Jungen gucken ihm zu, ne? Und sagen bestimmt nicht, wie immer. So, was macht er da? Warum macht er das? Nee. Ne? So, und er nimmt das die Schale und bereitet alles schön vor, wie das sonst der Sklave macht. Ne? Und er setzt sich vor seinen Jüngern und er sagt, komm her, du zuerst. Ne? Und er nimmt die Schuhe ab, wenn sie nicht schon ab waren, weiß ich nicht, ist mir jetzt auch egal. Ne? Jedenfalls nimmt er diesen dreckigen Fuß in der Hand. Männerfüße sind echt nicht was Schönes, jedenfalls für mich nicht. Und fängt an, den Fuß zu waschen. Ne? So. Die Jünger sind entsetzt, das werden wir gleich lesen. Und verstehen es überhaupt nicht. So, weißt du, wie kann denn sich der König erniedrigen und zum Geringsten werden? Das ist so, als ob ihr mich anruft und sagt so, hey, putz mein Klo. Ohne Lappen. So. Vers 6. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wischst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen, Jesus. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ach so, Simon Petrus spricht, oh Herr, na dann wasch nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und mein Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und Vers 15, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus sagt, wer mich annimmt, der ist von neuem geboren und der ist rein gewaschen, komplett. Wir können uns nicht mehr so verschmutzen, dass wir nochmal neu errettet werden müssen. Wir sind rein. Punkt. Wir sind aber Sünder und wir sind immer noch, dieses blöde Fleisch hängt immer noch an. Wir sind immer noch nicht verherrlicht und immer noch nicht Jesus, sondern lieben uns immer noch mehr als alles andere. Von daher machen uns die Füße immer wieder dreckig. Aber Jesus sagt hier ganz klar, ihr seid meine Jünger. Ihr seid reingewaschen, ihr müsst nicht nochmal gewaschen werden. Aber eure Füße muss ich immer noch waschen. Ne? Und immer wieder, und immer wieder. Und deswegen feiern wir auch Abendmahl. Und deswegen sagt Jesus uns auch, tut das mein Gedächtnis. Uns muss klar sein, und das ist, da kommt doch unsere Kraft her. Und so, das ist doch unser Glaube. Dass wir ein für alle Mal gewaschen sind und fertig. Dass wir erwählt und berufen sind. Nicht, weil wir irgendwie uns bemühen oder so, sondern weil Jesus der ist, der er ist. Und wer daran zweifelt, der zweifelt an seiner Macht und an seiner Autorität und an diesem kostbaren Opfer, das er gegeben hat. So, nee, uns soll bewusst sein, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass Jesus bezahlt hat und er wirklich so heilig ist und so groß, dass das reicht für alle Ewigkeit. Aber wer in Sünde lebt und nicht zu ihm kommt, der bleibt in mit dreckigen Füßen. So, und deswegen muss man sich immer wieder zu ihm hinwenden und muss immer wieder Buße tun, muss immer wieder sagen, wasch mich hier, ich habe mich dreckig gemacht, wasch mich. Ohne das kannst du kein heiliges Leben führen, ohne das hast du auch keine Autorität mehr und ohne das auch keinen Einblick mehr. Ne? Ich muss jeden Tag kommen zu ihm, jeden Tag echt, und sagen, ja, wasch mich rein. So, ne? Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal größere Sachen. Ne? Manchmal komme ich wegen einer Sache immer und immer wieder. So, ne? Aber ich komme und deswegen kann ich hier sitzen und deswegen kann ich in der Hoffnung sagen, ich komme in den Himmel. Tut es zu meinem Gedächtnis, mein Blut, mein Leben. Und zum Schluss Matthäus 26 wieder. Nur noch ein paar Verschen bis 35. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir einen Anstoß nehmen. Nee, das lesen wir noch nicht, das lesen wir nächste Woche. Aber jedenfalls, Vers 30 gehört noch dazu zum Passamal. Ne? Es wurde gegessen, es wurde gefeiert, es wurde erzählt, es wurde gelacht. Ne? Und dann wurde normalerweise ein Lied gesungen. Und das ist Psalm 136. Und den würde ich gern noch lesen. Was mich interessiert, so ein, was Jesus da gesungen hat. Psalm 136. Sie schon haben 2,5 Millionen das Lied gesungen. Ne? Und ja, damals war das mit dem Lobpreis noch nicht so wie heute, dass man, da ging es nicht so sehr um Gefühle. Ne? Es wurde nicht eine halbe Stunde lang gesungen, so wie wir das heute tun oder noch mehr. Ne? So, da ging es nicht so um Trance und irgendwie Gefühle da, sich so wohl zu fühlen und so, sondern man hat mehr Gewicht gelegt auf Gottes Wort und auf, ne? So ein Psalm ist ja auch Gottes Wort. So ein, und das ist schön, weil wir müssen das mal wirklich so lesen, den Psalm, so wie Jesus den gelesen hat. Ne? Also er war ja im vollen Bewusstsein, jeder Vers war für ihn halt klar, ne? So, worum es da ging, lesen wir mal. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade, die währt ewiglich. O dankt dem Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Herrn, den Herrn, der Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Der Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade währt ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, denn seine Gnade währt ewiglich. Den Mond, die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade währt ewiglich. Der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel aus ihrer Mitte führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen, denn seine Gnade währt ewiglich. Dass das Schilfmeer in zwei Teile schnitt, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Israel mitten hindurch führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Und dem Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, denn seine Gnade währt ewiglich. Der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Könige schlug, denn seine Gnade währt ewiglich. Und mächtige Könige tötete, denn seine Gnade währt ewiglich. Schion, der König der Amoriter, denn seine Gnade währt ewiglich. Og, den König von Baschan, denn seine Gnade währt ewiglich. Und ihr Land als Erbe gab, denn seine Gnade währt ewiglich. Als Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Gnade wird ewiglich. Der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade wird ewiglich. Und uns von unserem Feinden erlöst, denn seine Gnade wird ewiglich. Der allem Fleisch Speise gibt, denn seine Gnade wird ewiglich. O dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade wird ewiglich. Also was wird ewiglich? Ich glaube, spätestens da muss doch dann klar gewesen sein, dass es um Gnade geht und nicht um Gesetz. Dass das Kreuz und das neue Leben und diesen Frieden mit Gott endlich wieder mit seinem Schöpfer, dass es ein Geschenk ist, das wir nicht verdient haben, Punkt. Und wir auch nicht verdienen können. Also wir auch gar nicht erst versuchen sollen, es zu verdienen. Nee, es ist alles Gnade. Er hat uns befreit aus Ägypten. Er hat uns durch die Wüste führt er uns. Er hat Licht gegeben, auch in unserer Dunkelheit, dass die Nacht beherrscht. Wir brauchen uns nicht mehr Sorgen. Wir sind geführt. Wir kommen nach Hause. Wir können dankbar sein. So dankbar. So wie es anfängt und so wie es endet. Dank Gott. So. Und auch das, dass wir danken können, dass wir zufrieden sein können, ist Gnade. Und es ist erschreckend, wie schnell man Gnade ablehnen kann als Christ. So. Dass man auf einmal nicht mehr dankbar wird. Von daher, lass uns heute das Abendmahl zusammennehmen und dran denken, dass wir aus Gnade wirklich erlöst sind. Und jeder, der den Namen Jesus anruft und ihn einlädt zu sich, dass der Vergebung für seine Sünden erfährt. Und zwar gilt das dann für immer. Aber auch, wie wir es gelesen haben, so dass es natürlich ein Schritt ist, der Konsequenzen hat. Jeder, der Jesus annimmt, der wird verändert werden. Warum sollte man Jesus auch annehmen, wenn man keine Veränderungen haben möchte? Macht auch keinen Sinn. Ne? Das ist doch das Schöne. Ne? Wir haben einen Weg, der schmal ist, aber einen Weg, der voller Frieden und voller Dankbarkeit und Gnade ist. Ne? Und auch wenn es für alle anderen dunkel ist und wir in der Dunkelheit auch sind, haben wir trotzdem immer Licht und Leitung. Ne? Und wir erfahren, warum wir gemacht sind. Und jeder Mensch, es gibt keinen Menschen, kann ich mir nicht vorstellen, irgendeinen Menschen, der nicht nach dem Sinn des Lebens sucht oder fragt oder schon mal gefragt hat. Irgendwas ist in uns Menschen, wir wissen, dass irgendwo, dass wir kein Zufall sind, ne? Sondern dass wir aus irgendeinem Grund existieren. Und dann spätestens am Grab erfährt man auch und sieht man, dass jeder Mensch auch weiß, dass es danach nicht einfach aufhört. Wir sind erschaffen, um mit unserem Schöpfer zusammen zu sein, und er sehnt sich nicht nach Religion, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit seiner Schöpfung. Und es ist nicht toll, dass wir das haben können? Jederzeit können wir an den Tisch zu unserem Herrn kommen und mit ihm zusammen uns freuen, an seiner Gnade, mit dankbaren Herzen. So. Wir können dankbar sein für einen Herrn, der nicht regiert in Macht und Autorität und Stärke, sondern der regiert in Macht, Autorität und Stärke, aber als Diener. Der immer noch sein Sklavengewand anhat, obwohl er im Himmel neben dem Vater sitzt und uns immer noch in seinem Sklavengewand dient, indem er uns immer noch die Füße wäscht. Jeden Tag mehrmals, wenn es sein muss. Und auch das ist Gnade. So. Von daher, lass uns Abendmahl nehmen, ganz bewusst und einfach dankbar sein, dass wir in diese Gnade stehen dürfen. Und dass diese Gnade uns auch verändert. So, aber wir müssen halt immer wieder zurückkommen zum Tisch. Und wir müssen halt immer wieder zurückkommen zu unserem Herrn und uns waschen lassen. Und das ist Buße tun. Umdrehen und richtig laufen. Ja. Aber wir dürfen immer wieder umdrehen. Das ist nun mal das, warum man Abendmahl feiert und nicht, warum man Abendmahl trauert. Eigentlich geht es um Tod und den, den wir am meisten lieben. Und trotzdem ist es eine Feier und ein Fest. Weil es Gnade ist. Jesus ist Gnade. Und eine Gnade, die wir auf keinen Fall verdient haben. Trotzdem ist sie da. Also nimm die Gnade an. Amen. Könnte jemand Markus holen und das Abendmahl schon mal verteilen?